Los, weg hier! Rief der Ägypter seinen Männern zu und zerrte Chess am Arm hinter sich her. Chess versuchte, die aufkommende Leere mit einer Erinnerung an das Lächeln ihres Bruders zu füllen, das sie so sehr an ihm mochte. Ihre Emotionen schienen sie bereits zu überwältigen, als ihre Gedanken mit einem Mal klar wurden. Ihr eigener Überlebenswille hatte begonnen, sie dazu zu zwingen, sich nicht länger der vermeintlichen Ausweglosigkeit der Situation auszuliefern. Die Trauer um ihren Bruder wich der Realität ihres eigenen Schicksals. Das Feuer in der Halle griff schnell auf die Holzkisten über und binnen kurzer Zeit würde die ganze Halle in Flammen stehen. Chess sah ihre einzige Chance darin, zu ihrem Wagen zu gelangen.
»Du fährst ihren Wagen«, wies der Ägypter einen seiner Männer an, als sie die Halle verließen.
Er forderte Chess auf, ihm den Schlüssel zu geben.
»Der alte Rover bringt uns sicher noch ein paar tausend Dollar extra.«
Geistesgegenwärtig deutete Chess in die Flammen. Ali hatte den Schlüssel. Die anderen Männer hatten bereits den ersten Wagen bestiegen und warteten im Fahrzeug. Der Ägypter befahl dem letzten verbliebenen Mann, zurück in die Halle zu gehen und den Schlüssel zu bringen. Dieser schüttelte sichtlich irritiert den Kopf.
»Geh!«
schrie ihn der Ägypter an. Der Mann zögerte immer noch. Der Ägypter zog seine Waffe und zielte auf seinen Kopf.
»Ich werde mich nicht wiederholen!«
Widerwillig drehte er sich um und lief zurück, um von der Leiche den Schlüssel zu holen.
»Heute noch! Wenn die Flammen den Schlüssel zerstören, ziehe ich dir den Wagen von deinem Anteil ab!«
Er wusste, dass keine Zeit mehr war, den Wagen, der neben den tropfenden Blechfässern parkte, ohne Schlüssel schnell genug von der Halle wegzubringen. Die Männer konnten nicht ahnen, wie viel Geld der Wagen von Chess bringen würde. Der Rover stammte aus dem Besitz eines hohen jordanischen Regierungsbeamten. Der Ägypter drehte sich zur Halle, um zu sehen, wo sein Mann mit dem Schlüssel blieb. Chess nutzte diesen Moment der Unaufmerksamkeit und schlug dem Ägypter mit voller Kraft den Ellenbogen in den Rücken. Sie griff in die Hosentasche, wo sie die Fernbedienung des Wagens ertastete und drückte auf den Knopf. Die schweren hydraulischen Türen des Rovers öffneten sich blitzschnell von selbst, während der Motor startete. Mit einem beherzten Sprung hechtete Chess in ihr Fahrzeug und drückte die Paniktaste, mit der sich die Türen sofort wieder verriegelten. Der Ägypter stand auf und klopfte sich den Staub von seinem Anzug, während einer der Männer aus dem Auto ihm zu Hilfe eilte. Chess kletterte hinter das Lenkrad und stellte den Gangwahlhebel auf D.
»Steigen Sie aus! Sofort!«
schrie der Mann neben dem Ägypter und richtete seine Kalaschnikow auf Chess.
»Jetzt wird sich zeigen, ob der Wagen sein Geld wert ist«,
dachte Chess und drückte das Gaspedal durch. Der Motor heulte auf und aus den Radkästen prasselten Steine und Geröll auf die Mauer der Halle, ehe sich der Rover langsam in Bewegung setzte.
»Stoppt sie!«
schrie der Ägypter zu den wartenden Männern im Auto und begab sich selbst hinter das Steuer des Wagens. Die Männer stellten sich mit vorgehaltenen Waffen Chess Rover in den Weg, der langsam an Fahrt gewann.
»Wenn ihr es so haben wollt!«
brüllte Chess und hielt auf die Männer zu. Einer der Männer begann, auf den Wagen zu feuern. Chess sah die Kugeln auf sich zukommen, die wie schwere Hagel auf die gepanzerte Scheibe prasselten. Zwei der Männer sprangen zunächst noch zur Seite, während der Körper des dritten mit einem dumpfen Schlag auf die Motorhaube des Rovers geschleudert wurde. Chess hätte diesen Vorteil nutzen können, um sich in Sicherheit zu bringen, aber sie wollte die Mörder ihres Bruders nicht ungeschoren davonkommen lassen. Nur von Hass getrieben, trat sie mit beiden Beinen auf die Bremse und legte den Rückwärtsgang ein, um gleich darauf wieder das Gaspedal durchzutreten. Der leblose Körper rutschte von ihrer Motorhaube und verschmierte dabei großflächig das Blut, das bereits ausgetreten war. Chess spürte, wie die Räder des tonnenschweren Fahrzeugs gegen etwas Festes fuhren, um es gleich darauf zu erfassen und unter sich zu zerquetschen. Die Stille der Wüste wurde abgelöst von einer bizarren Sonate aus Motorengeheul, Schüssen und den Schreien verstümmelter Körper. Während Chess noch einmal über die am Boden liegenden Überreste der Peiniger fuhr, steuerte der Ägypter seinen Jeep mit hoher Geschwindigkeit in die Seite des Rovers. Mit einem lauten Krachen traf er die Fahrertür und versetzte Chess' Wagen um einen guten Meter zur Seite. Der Wagen des Ägypters hatte dabei so großen Schaden genommen, dass der Vorbau keine fahrzeugähnliche Struktur mehr erkennen ließ. Der Ägypter lag regungslos hinter dem Lenkrad und seine Haare färbten sich rot. Chess setzte den Wagen zurück Richtung Halle, um Schwung zu holen. Als sie kurz vor der Halle abbremste, um den Vorwärtsgang einzulegen, sah sie im Rückspiegel einen Mann aus der Halle kommen, die sich in eine Flammenhülle verwandelt hatte. Sein rechter Oberkörper war schwer verbrannt, nur unter großen Schmerzen war es ihm möglich, seine Kalaschnikow auf den Rover zu richten. Mit einem lauten, markerschütternden Schrei feuerte er sein Magazin gegen den Wagen, an dem die Kugeln so leicht abprallten, als hätten sie Kinder mit der Hand darauf geworfen. Chess sah den Mann mit einem leeren Blick an und verspürte für einen kurzen Moment so etwas wie Mitleid mit dem armen Teufel, dessen rechter Arm nur noch wie ein Stück verbranntes Fleisch an seiner Schulter baumelte. In diesem Augenblick musste ein Querschläger eines der Ölfässer getroffen haben. Wie in Zeitlupe erlebte Chess den Feuerball, der seinen Körper erfasste und ihm zunächst nur den verkohlten Arm abriss. Den Bruchteil einer Sekunde später wurde der restliche Körper von der vollen Wucht der Druckwelle erreicht, der auch der fast 5 Tonnen schwere Rover nur wenig entgegenzusetzen hatte. Die Wucht der Explosion schleuderte den Wagen in die Luft. Eine Wolke aus Staub und Rauch nahm Chess die Sicht. Einige Meter weiter fiel der Wagen wie ein Stein laut krachend zu Boden und ließ das umliegende Erdreich im hohen Bogen wegfliegen. Du hörtest einen Auszug aus Sarka Sanguis II von Albert Knorr, vertont von Achim Zien. Zu finden unter www.albert-knorr.com.